einstweilige Verfügung an die sogenannten Journalisten vom Forum-Podcast. Wiederholt haben sie in ihrem vermeintlich, das ist gut, das Eichhörnchen war zufrieden, vermeintlich launigen Fußball-Talk, Anführungszeichen oben, Fake News über mein Privatleben im Wild Wide Web verbreitet. Dazu stelle ich fest, ich habe weder Kontakt zum kleinen Däumling noch zum schönen Bruno. Und das auf dem Beweisfoto mit den zwei Bibern könnte genauso gut ein Streifenhörnchen sein. Stoppen Sie die größte Hexenjagd aller Zeiten. Datum, Unterschrift. So, und das geht jetzt direkt raus an den
Worum-Podcast.
Flieg, kleine Brieftaube, flieg.
Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Siegert und der feine Herr vom NDR, den mache ich fertig.
Der feine Herr vom NDR.
Ja, sehr lustig, Herr Siegert, sehr lustig. Dein Leben ist ja auch nicht zerstört. Das Eichhörnchen verklagt uns. Ja, im Internet lese ich Gerüchte, du wechselst zu Clubhouse für 120 Millionen Euro und nimmst das Eichhörnchen vielleicht mit. Mein Leben bricht komplett zusammen und du lachst, mein Freund, du lachst.
Clubhouse mache ich nur, weil da die Rechtsschutzversicherung mit drin ist.
Ja.
Da kann ich solche Drohungen vom Eichhörnchen ganz entspannt entgegenblicken.
Und wenn ich das hier richtig sehe, in meinem Briefkasten ist auch noch kein offizieller Brief da. Also der muss...
Ja, Brieftauben brauchen immer ein bisschen.
Oder ich habe da so einen Knall gehört gerade. Vielleicht, ich glaube, hier ist eine Taube gegen die Scheibe. Okay. Lass uns ernsthaft werden. Folge 33 Worum-Podcast. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Jan Siegert.
Ja, ich grüße dich. Hi.
Ist jetzt aber nicht dein Abschiedsspiel. Hier, bevor du durchstartest als Social Media Clubhouse da. Ich sage nur Bodo Ramelow, mein Freund, Bodo Ramelow.
Kommt drauf an, wie du dich heute benimmst, mein Freund.
Wenn ich rausfinde, dass du während der Folge Candy Crush spielst.
Ja, mein Freund, genau.
Dann gibt's aber richtig Ärger. Candy mein lieber Jan, es ist Mittwoch früher Abend, kurz vor 17 Uhr. Es ist irgendwie auf dem Papier eine Menge passiert, aber irgendwie hat mich gar nicht so richtig getoucht. Ne? Warte mal, 1-1 Schalke hatten wir.
Das hat mich auch überhaupt nicht getoucht, vor allem die erste Halbzeit hat mich nicht getoucht.
Dann hatten wir wieder einen wahnsinnig spannenden Deadline-Day. Oh, ja, es ging ja wirklich hin und her, es war ja wirklich spannend bis zum Ende, als dann wieder nichts passiert ist. So, und gestern ganz solider Arbeitssieg gegen Greuther Fürth im Pokal.
Ja, unterm Strich solide, auch wenn ich mir irgendwie gefühlt 40 Minuten lang echt in die Hose gemacht habe, aber dazu später mehr.
Hast du das ganze Spiel gesehen?
Ja, ich hab's ganz gesehen, ja.
Kannst du kurz, ich habe sehr lange Zusammenfassung in der Sportschau gesehen, dann nur später, wo man auch schon einen ganz guten Eindruck bekommen hat, aber sag mal eben, wie war? Also es klang so, als sei das alles ganz souverän. Kofeld sagte, nach einer Viertelstunde müssten wir eigentlich 3-0 führen. Werder-Fans, war ja schon ein bisschen zitterig, ne?
Ja, Werder-Fans, gebrannte Kinder. Zitterig war es wahrscheinlich nicht wirklich, ne? Ich hab lange Rede. Ich habe Werder vor allem in der ersten halben Stunde lange nicht mehr so dominant erlebt. Also wirklich. Man kann nicht sagen, dass Greuther Fürth komplett neben sich stand. Ne? Greuther Fürth hat am Anfang versucht, wirklich gegenzuhalten. War auch relativ körperlich, das Spiel. Aber Werder hat einfach wirklich, wirklich richtig gut und richtig viel Druck gemacht. Und das resultierte in für Werder-Verhältnisse irre vielen Chancen, die sie wirklich fahrlässig vergeben haben. Also das war der Punkt, wo ich wirklich, das hat mich gestern in den Wahnsinn getrieben. Werder hat wirklich richtig große Chancen liegen lassen und teilweise auch, also schon an der Kante zur Arroganz, wo ich dachte so, ey Leute, komm, also ne, ihr seid hier nicht der Europa-League-Anwärter, der mal eben den Drittligisten auseinanderspielt, sondern das sind zwei Mannschaften, auch leistungstechnisch über die Saison verteilt, wahrscheinlich ungefähr auf Augenhöhe. Nehmt das mal bitte ein bisschen ernster und demzufolge, auch gerade als Fürth ein bisschen stärker aus der Kabine kam, habe ich wirklich zwischenzeitlich gedacht, hier muss nur ein Ding reinfallen und sie hatten zwei Riesenchancen.
Fürth,
in der zweiten Hälfte. dann kriegen die zweite Luft und dann läuft das hier ganz anders. Und dann, ja, ist einmal mehr Slapstick-mäßig Felix Agu wieder angeschossen worden, stand 2-0 und die Luft war raus.
Ja, weißt du, woran ich immer denken, oder woran ich denken musste bei beiden Toren, die Felix Agu bisher für uns geschossen hat? Daran.
Was auch sehr, was auch gut passen würde, wäre die Benny Hill Musik. Kennst du die noch?
Aber man tut ihm auch ein bisschen Unrecht, ne? Ich meine, das ist ja wirklich geil. Er macht sie beide. Karma ist no bitch in diesem Fall.
Allerdings.
Ne? Und er ist da. Er ist anspielbar. Er nutzt genau diesen Raum, die ihm diese Fünferkette hinten bietet. Ne? Und,
ja, man muss vor allem auch sagen, ne, also den gestern, den wollte er wenigstens so.
Ja, das stimmt.
Den ersten, da hat er ja den Torwart verladen, weil er sich ans Standbein schießt.
Da hat er auch sich selbst verladen und auch uns verladen beim Zugucken, weil man dachte, nein,
drin. Genau so. Nein, doch, oh.
Stimmt, also diesmal war es sauber mit dem Knie. Aber Gott sei Dank fällt das Tor, ne? Also Josh hat ja nun wirklich auch offenbar wohl einiges wieder vergeben.
Dieser, weißt du, was ist mir, ich habe es mir jetzt nochmal in der Zusammenfassung angeguckt, weil du es gerade auch sagtest, ne? Mir ist es im Spiel gar nicht so dolle aufgefallen, aber was Romano Schmid für das gesamte Spiel über für Ideen gehabt hat, ne? Das ist genau, er hat sich genau das bewiesen, was du in der letzten Folge gesagt hast. Nämlich, dass du da dann auch jemanden hast, selbst wenn du mit dem hinter den Spitzen spielst, der endlich mal Ideen reinbringt, ne? Und wo du halt siehst, der hat immer einen Plan, der hat immer eine Idee für eine gute Offensivaktion. Und bestes Beispiel, was für ein Sahnepass auf Sargent in der ersten Halbzeit, wo Sargent ihn über den Keeper lupft und nur ganz knapp am Pfosten vorbeigeht. Also Schmid hat mir jetzt auch im Nachgange nochmal, es gab jetzt irgendwie 4, 5, 6 Szenen, wo ich dachte, super gespielt. Auch eine Szene, wo Augustinsson den Ball an Pfosten donnert, mit nach einem Traumpass von Schmid.
Ja. Ja, stimmt. Wo er reinläuft, ne, von links in den 16er und Schmid ihn wirklich.
Ja, er spielt Doppelpass mit Schmid und Schmid spielt den Pass aus der Drehung. Also wirklich total geil.
Aber er spielt ihn in eine Schnittstelle, die ich gar nicht gesehen hatte.
Ja, genau.
Ne? Genau, richtig.
Die sich erst aufmacht, weil Schmid sich geil dreht, ne?
Aber das denke ich auch, ne? Dass wir da einen Spieler haben, der wirklich, mit einer Aktion wirklich die ganze Statik verändern kann, ne? Und das fehlt uns sonst da halt im Mittelfeld. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall. Ich meine, sonst ist ja DFB-Pokal gerne mal gerade zu Hause gegen Zweitligisten, da gibt man dann mal irgendwie der zweiten Reihe eine Chance, ne? Da experimentiert, dann bringt man dann, was weiß ich, wäre so ein Spiel gewesen, wo man mal Woltemade reinwirft oder so, ne? Aber Kofeld hat ja wirklich auf die, in Anführungszeichen, Routiniers gesetzt, ne? Mit Moisander, mit Möwald, auch wenn man Rashica dazu zählt, ne? Und dafür einen Boom rausgelassen, Agu erstmal rausgelassen.
Ja, und, klassisch.
Wer aber drin blieb von diesen jungen Spielern, war Schmid.
Ja. Ne?
Und nicht irgendwie von wegen hier der Junge, ne, das ist doch mal was für ihn, sondern weil das wirklich, glaube ich, gestern Kofelds stärkste Elf war, abgesehen von Toprak, ne?
Ja, momentan Leistungsträger auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, fand ich, das ist auch eine der positiven Erkenntnisse, die ich ziehen konnte, war erstens sowohl aufstellungstechnisch und dann halt eben auch leistungstechnisch komplett aus der zweiten Halbzeit Schalke gelernt. Ne? Erste Halbzeit mit den ganzen jungen Wilden, leistungstechnisch wirklich, muss man so sagen, echt eine Frechheit. Also das war die erste Halbzeit Schalke, war wirklich ein Unding. Und umso stärker dann halt nach 3 Wechseln mit 3 routinierten Leistungsträgern, wenn sie fit sind, in Halbzeit 2 wirklich richtig den Schalter umgelegt und das Ding um ein Haar noch umgebogen. Und auch leistungstechnisch in der ersten Halbzeit zumindest in den ersten 30 Minuten, komplett angeknüpft an dem, was wir in der zweiten Halbzeit gegen Schalke gesehen haben. Und das hast du in der Dominanz einfach auch gesehen. Wen ich übrigens auch richtig stark fand, war Möwald, der sich dann ja auch schon relativ schnell mit dem 1-0 belohnt hat, ne?
Ja, genau. Und der auch in der ersten Halbzeit eine Aktion hatte, wo er Sargent wirklich richtig schön schickt, mit dem Steilpass, sogar zentral. Fand ich auch. Trotzdem, Möwald ist halt ein Typ, eher ein Motor, ne? Ein Kämpfer, ein Mentalitätstyp. aber er ist halt auch kein Schmied, ne? Und andersrum halt auch nicht, ne? Aber, diese Zaubermaus-Qualitäten,
ja,
ne, die stehen uns echt gut zu Gesicht, so, ne? Ja, und was du meintest mit Schalke, mit Fehler korrigiert, entschuldige, ne, ich glaube, genau darum ging es. Der Fehler gegen Schalke war, dass du, dass er mit den jungen Spielern gespielt hat und die es aber nicht geschafft haben, diese Dominanz herzustellen, ne? So, und das sollte halt nicht nochmal passieren, ne? Greuther Fürth, eine starke Zweitligamannschaft, aber das sind Spieler, die können, was weiß ich, einen Boom, ja, auf ihr Level runterziehen. Ne?
Ja.
So, und das geht halt mit so mit erfahreneren Spielern halt nicht. Auch Moisander, glaube ich, hat einen sehr, sehr starken, soliden, sicheren Eindruck gemacht hinten.
Ja, der fand ich auch. Ich muss auch sagen, so bescheuert das klingt, ne, und auch 5 Euro ins Phrasenschwein, aber man hat den Klassenunterschied an bestimmten Punkten trotzdem dann auch gesehen. Und
genau.
Wir reden jetzt von Werder gegen den Zweitligisten. Das ist ja nun nicht wie Bayern gegen Fürth. Aber du hast halt einfach gesehen, dass die teilweise in den Phasen, wo Werder das Pressing schon früh angesetzt hat und besonders aggressiv gepresst hat, hattest du die sofort ins Schwimmen gebracht.
Ja,
genau. Also gegen dieses aggressive Pressing haben die nicht sofort spielerische Lösungen gefunden. Da waren irre viele Stockfehler drin, viele Fehlpässe drin, wo sie relativ leicht den Ball gewonnen haben, einfach nur indem sie Passwege zustellen. Das war schon ein Unterschied und wahrscheinlich lag es auch daran, dass Fürth einfach jetzt nicht den besten Tag erwischt hatte. Aber das hat uns in die Karten gespielt und deswegen haben wir das Spiel dann unterm Strich, muss man auch ganz klar sagen, weil sie sich ja nach der ersten Druckphase, nach der Pause hat Werder sich wirklich dann, hat die überstanden, hat sich befreien können, hat den Schalter umgelegt und dann haben sie ja auch in der zweiten Halbzeit nochmal irre viele Großchancen gehabt. Also der eine Ball, den auch wieder Möwald auf Sargent durchsteckt, und Sargent ihn nun da am besten hätte lupfen können, weil der Keeper irgendwie 10 Meter vorm Tor steht und er macht einen Schritt mehr, will mit Vollspann draufhauen und dann hält halt der Linksverteidiger noch den Fuß rein. Sehr ärgerlich, aber gut, unterm Strich ist es gut gegangen. Das ist dann auch letzten Endes Leiden auf hohem Niveau. Sargent fand ich im Abschluss sehr unglücklich. In der Arbeit hat er sich wieder den Arsch aufgerissen.
Ja.
Insofern, das ist ja das, was Kohfeldt liebt. Und wenn wir es 2-0 gewinnen, bin ich der Letzte, der da irgendwie noch versucht, das Haar in der Suppe zu finden.
Ja, auch Julia ein gutes Spiel gemacht dann,
ja,
als er reinkam, glaube ich. Ne? Also wirkte zumindest so, wie gesagt, ich habe es nicht komplett gesehen. Ja, Kohfeldt sagt jetzt, hoffen auf Losglück.
Ja.
Ne, aber ich glaube schon, dass sie sich was ausrechnen, ne? So Bayern ist raus.
Leverkusen ist raus, alter Schwede, ey.
Ja, ich weiß gar nicht, was mit Leipzig. Ich glaube, Gladbach ist auch schon raus.
Ja, es sind auf jeden Fall.
Nee, Gladbach spielt heute, ne? Gladbach spielt heute gegen Stuttgart.
Ja.
Ja. Aber es sind schon ein paar gute raus, auf jeden Fall. Und ja, warum nicht, ne? Wenn wir nochmal ein Heimspiel gegen Rot-Weiß Essen haben, dann.
Ja, aber ich hab's jetzt auch gestern, ist es im Zuge des Kommentars von Sky nochmal wieder erwähnt worden, darf man ja auch nicht vergessen, DFB-Pokal, Werder, zu Hause von 40 Spielen 39 gewonnen.
Ja.
Das ist schon echt heftig.
Eine Niederlage war gegen Bayern, ne?
Vor 2 Jahren, genau. Dieses 2-3, was wir eigentlich auch gewonnen haben, wo bloß Kummer einen Schwächeanfall. Ja, egal.
Dieses gekaufte Spiel, das war gekauftes Spiel.
Trotzdem muss man auch sagen, obwohl wir es verloren haben, für mich eines der Top 3 Stadionerlebnisse meiner gesamten Fußballfanlaufbahn. Diese 120 Sekunden vom 1-2 von Osako zum 2-2 zu Rashica, da war ich ja in der Ost. Alter Schwede. Absolut bonkers, habe ich noch nie erlebt sowas. Wirklich, also im Weserstadion sich nach dem Ausgleich irgendwie 10 Sekunden später 5 Reihen weiter unten wiederfinden.
Ja.
Komplette Eskalation. Das war wirklich, es war ein geiles Spiel, geile Stimmung, geiles Wetter und das ist dann zu verlieren und man denkt trotzdem so noch dran zurück, das war schon geil. Und das ist halt auch das, was ich glaube. Wenn wir zu Hause spielen und du jetzt wirklich so diese Übermannschaften wie Bayern und, ja gut, Leverkusen als Übermannschaft zu bezeichnen, wäre schon fast ein bisschen übertrieben, aber die großen Brocken draußen zu haben und dann von Losglück zu sprechen, dann hoffst du in der Tat darauf, dass jemand kommt und dann kannst du hier jeden schlagen in Bremen. Wirklich.
Ja. Oh, das klingt gut. Können wir jeden schlagen. Sehr schön. Ja, hoffen wir doch das Beste. Mein Freund, ich habe Telco.
Ah, warte, ich suche die Melodie, warte.
Du hast doch diese alte MC, die ich dir mit Highspeed-Dubbing überspielt hatte damals.
Genau. Ne? Jetzt muss ich aber gucken, dass ich nicht den falschen Knopf drücke und nochmal Homer Simpsons Ballettmelodie einspiele.
Bis gleich. Mein Freund, ein bisschen fast schon ZDF-Hitparade vom Hitaufkommen, sag ich mal. Melodien für Millionen. Jetzt haben wir Benny Hill, ja. Dann diese geile Zirkus-Clown-Musik haben wir untergebracht. Alles GEMA-pflichtig bestimmt. Alles GEMA-pflichtig, mein Freund. Und jetzt noch Jeopardy.
Ja.
Na gut, das
du, und unsere jüngeren Hörer werden einmal mehr sagen, okay, Boomer.
Ja. Opa, komm mal.
Ja, genau. Kennst du das noch?
Okay, kommen wir zurück zu den harten, nackten Fakten. Ich habe jetzt eben mal die Pause genutzt, um nebenbei, während ich so getan habe, als würde ich zuhören bei der Telefon. Nein, ich habe natürlich zugehört. Aber ich habe mal nachgeguckt, wer ist denn noch drin im DFB-Pokal? Da waren wir ja eben nicht so ganz sicher.
Oh, ganz ehrlich? Ich habe keine Ahnung.
Ja, weiß ich. Deswegen, ich hatte auch keine Ahnung, aber das will ich ja nicht so stehen lassen. Wir sind ja nicht bei Clubhouse hier, mein Freund. Also, es sind noch drin, ja? Also im Viertelfinale. Heute Abend sind ja noch 4 Spiele, bisher sind drin Rot-Weiß Essen.
Ja, ja.
Dann der Weltpokalsieger-Besieger Holstein Kiel.
Jawohl.
Auch gefährliche Truppe mit Finny Bartels.
Mhm.
Dortmund.
Die haben jetzt schon Streifen in der Hose, wenn sie daran denken, schon wieder gegen Werder rauszufliegen.
Zu Recht. Und als 4. Team schon festqualifiziert, der künftige Cupsieger SV Werder Bremen.
Ja, sehr gut.
Ne? Also ich sag mal, RWE und Holstein Kiel, da rechne ich uns doch schon Chancen aus. Mit
gegen Dortmund auch.
Adli Dortmund zu Hause. Auch heute Abend spielen noch Wolfsburg-Schalke.
Oh, mhm.
Ja.
Oh, Wolfsburg-Schalke. Ja, okay.
Ja, nun tu doch nicht so, als sei das so ein spannendes Spiel.
Nee, ich gehe immer schon durch, wen wir eher schlagen.
Ja gut, also Wolfsburg harte Nuss, das haben wir schon gemerkt dieses Jahr. Leipzig spielt zu Hause gegen Bochum. Zweitligist gehe ich auch mal davon aus, dass die weiterkommen. Also Leipzig wäre auch noch ein Kandidat. Jan Regensburg gegen Köln.
Auch eine geile Paarung.
Denke ich mal, Mut zur Lücke. Ne? Und das letzte Spiel heute Abend ist noch VfB Stuttgart, Borussia Mönchengladbach.
Also Schalke, Bochum, Regensburg und Stuttgart im Viertelfinale.
Ja, davon gehe ich fest aus. So, da habe ich 3 Monatsgehälter auf die Kombination auch gewettet.
Guter Mann.
Genau. Nee, also wie gesagt, wie Kofeld sagte, ne, mit ein bisschen Losglück, vielleicht auch ein Heimspiel. Ich glaube, wir haben noch kein Gegentor.
Ja, wobei Jahr. Heimspiel, ist Heimspiel noch ein Faktor?
Ja, fand Greuther Fürth schon gestern.
Ja, das stimmt.
Behaupte ich mal. Aber sind wir durch mit der Pokalanalyse?
Also ich glaube, da müssen wir jetzt nicht viel sagen. Wir holen den Cup und wir haben Greuther Fürth 2-0 geschlagen. Das hätten wir auch deutlich kürzer fassen können.
Keep it short, keep it simple. Kurz gesagt, was wichtig ist. Aber lass uns doch mal bitte über das Schalke-Spiel sprechen.
Ja.
Ne, das liegt ja gefühlt schon Ewigkeiten zurück. Aber genau. Ich sag mal, der Schmerz aus der ersten Halbzeit, der ist noch da. Ja, also die erste Halbzeit gegen Schalke, ich weiß nicht, wie du das fandst, aber da dachte ich wirklich, ihr spielt mit meinen Gefühlen.
Ja, war eine Frechheit.
War eine Frechheit, oder?
Ja, wirklich eine Frechheit. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, so diese Wut und diese, ich nenne es schon Empörung.
Ja.
Diese Empörung, die ich empfunden habe über diese Leistung in der ersten Halbzeit, wurde wirklich, wirklich noch dramatisch übertroffen von diesem Wechselbad der Gefühle in Minute 93. Es ist das perfekte Beispiel dafür, warum ich den VAR hasse, wirklich hasse. Es mag ja alles seine Richtigkeit haben. Man muss solche Sachen im Sinne der Fairness, muss man solche Situationen überprüfen. Und wenn es eine Fehlentscheidung war, dann muss man sie revidieren. Ja, aber dafür hat man dann eben auch nicht mehr das, was ich für 17 Sekunden hatte, nämlich einen Orgasmus, ohne dass mich jemand anfasst. Ja, wirklich, ich hab den gesamten Laden hier zu Hause zusammengeschrien. Meine Frau hat mir einen Vogel gezeigt. Ich kniete vor dem Fernseher, hab mir die Nase an der Mattscheibe plattgedrückt. Einfach nur, weil Maxi Eggestein das Ding über die Linie drückt und jubelnd abdreht und auf Knien Richtung Eckfahne rutscht. Und ich habe geschrien und ich bin nicht, ich schäme mich nicht für meine Emotionen. Und dann das.
Und du auf Knien übers frisch verlegte Laminat noch.
Ja, genau.
Ja, aber es ist ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich will jetzt nicht angeben, aber ich dachte sofort, es ist abseits. Ja.
Dachte ich sofort
so. Und was ich mich aber frage, was ich gar nicht mehr genau weiß, hat der Linienrichter das sofort gesehen oder wurde das Tor erst
gegeben?
Nein, die
Fahne blieb unten. Das war's ja, die Fahne blieb unten und dann hat Hansi Küper, der alte Klugscheißer bei Sky, also das Tor wird zurückgenommen. Ja, ich so, wie zurückgenommen? Ich so, nein.
Ja, da hatten Scheiß. wir einmal den Blindmann auf unserer Seite.
Ja,
genau. Da an der Linie. Nee, aber ich fand, das war schon relativ deutlich zu sehen. Ich hatte dann noch kurz gehofft, dass der Ball vom Gegner kam.
Ja.
Ne, aber leider nicht.
Aber klassisches Beispiel gestern, das 3:2 Dortmund.
Ja, ne? Ja.
Das ist ja mit dem Argument anerkannt worden, weil der Abwehrspieler an der Mittellinie von Paderborn zum Ball geht.
Ja, also, richtig.
Ne? Na gut, okay. Ich habe gestern nicht wenige Leute gelesen, die geschrieben haben, es war doch genau die gleiche Situation bei Werders 2:1 gegen Schalke.
Nein.
Kabak geht, versucht den Ball zu spielen und damit ist es Deliberate Play.
Na ja, okay, ja. Oh Mann, okay.
Ja.
Du weißt, was ich meine. Ja, aber also gestern, das bei Paderborn, da hat sich ja Baumgart, der Trainer von Paderborn, in erster Linie darüber aufgeregt, dass der Schiri sich das nicht mal anguckt. Ne?
Ja.
So, und den Ärger kann ich verstehen. So. Und das hat mich erinnert an, wir sprachen vorhin drüber, unsere einzige Pokalniederlage zu Hause, ne? 39-1 gegen Bayern. Diese Coman-Aktion, das war nämlich genau das Gleiche.
Ja.
Ne? Wo ich mich auch bis heute drüber aufrege, dass der Schiri sich das nicht anguckt.
Nicht anguckt, ja, genau.
Ne? So.
Genau das.
Und ja, gut, aber trotzdem, lange Rede, kurzer Sinn, ne? Es ist müßig.
Es war abseits.
Das war wirklich ein Meter abseits. Und wenn sogar ich das zu Hause sehe mit meiner Kassenbrille, weißt du, dann können wir uns da nicht beschweren. Aber was wir unterschlagen haben nach dieser Katastrophen-ersten Hälfte und diesem fast Orgasmus, sag ich mal, deinem Trockenorgasmus, ne? beim 2-1 lag ja nun eine sehr starke zweite Hälfte.
Ja, eben, genau. Also und eine wirklich gute zweite Hälfte. Ein wirklich gutes, muss man auch mal sagen, das war das erste Mal seit langem, dass ich wirklich auch echt dachte, hat sich Kofeld echt zum Anpfiff hin massiv vercoacht. Ne? Also auch das Spiel wieder eher defensiv ausgerichtet anzugehen.
Ja.
Gegen so eine Truppe und abzuwarten, wo du doch ganz, das hast du ja sofort gesehen. Sobald Werder einen Gang hochgeschaltet hat, sind die sofort ins Rutschen gekommen.
Richtig. Und er hatte, glaube ich, so einen Matchplan im Kopf wie gegen Augsburg. Die erstmal kommen lassen und dann auskontern, 2-0, zack. Ne? Ja,
genau.
Klassenerhalt sicher. Und Siegert packt die Champions League-Hymne wieder aus.
Ja.
Aber das war zu verhalten, ne? Also das war gegen Schalke erste Halbzeit. Also so einen angeschlagenen Gegner, und da spreche ich nicht vom angeschlagenen Boxer, sondern eher von so einem, weiß ich nicht, dreibeinigen Tönnies-Mastschwein, ja? Das wieder so stark zu machen, indem man so passiv ist, und da fand ich auch die Zentrale, also dass da so ein Oma Mascarell, ja, also dass der da so auftrumpfen konnte. Das war bitter und da fehlte so. Und was ist deine Analyse denn? Dann gab es Wechsel in der Halbzeit und auch einen Taktikwechsel oder worauf würdest du das dann zurückführen, diese komplett unterschiedlichen Gesichter?
Ne, ich glaube in der Tat, was mir aufgefallen ist in der ersten Halbzeit, Schalke, war, dass die jungen Wilden, also Agu und Mbom und so, die standen halt komplett neben sich, muss man auch mal ganz klar so sagen. Da waren Fehlpässe drin, da waren Ballannahmefehler drin, da waren Stockfehler drin, da waren Stellungsfehler drin. Aber das ist ja genau das, was wir schon mal gesagt hatten. Wenn du so junge Spieler kontinuierlich reinschmeißt, dann musst du das mit einpreisen, dass da halt eben auch mal Tage dabei sind, wo sie entweder der Körperlichkeit des Gegners nicht wirklich gewachsen sind oder wo andere Faktoren dazu führen, dass sie eben nicht die Leistung, die man von ihnen kennt, auf den Platz bringt. Da sind halt Schwankungen drin. Das finde ich auch, das würde ich ihnen auch nicht vorwerfen. Aber du hast halt eben gesehen, er hat ja gleich dreimal zur Halbzeit gewechselt. Da kam dann Möwald, da kam Rashica.
Ja.
Und wer kam noch? Weißt du das noch? Die dritte Person?
Augustinsson.
Und Augustinsson. Und sofort war da ein ganz anderer Zug drin. Ne?
Ja.
Hast du dann auch so, hast du sofort gemerkt.
Aber ganz ehrlich, ne, das ist mir ein bisschen zu billig, muss ich sagen. Also Analyse stimmt, ne? Die jungen Spieler überfordert und wurden dann, ja, bekamen dann irgendwo so diesen Sündenbock. Stempel durch die Auswechslung, ne? Und Kohfeldt, der ja auch meinte, ich hätte einen Bumm fast schon nach 20 Minuten rausgenommen, fand ich ein bisschen ungerecht, weil klar sah das nicht gut aus, aber die anderen sahen auch nicht gut aus, ja? Also in der Zentrale Eggestein, Bittencourt und ein Bumm haben da Mascarell und diesen den anderen Schalkern das Mittelfeld überlassen. Und ich glaube fast, dass es für die jungen Spieler besonders schwer war, weil das Gefüge nicht richtig stimmte. Ja, also weil die Marschroute war so passiv und so, wie wir eben schon meinten, ne, so auf Abwarten ausgelegt in der ersten Halbzeit, dass diese normalen Abläufe und Laufwege und alles, woran sich diese jungen Spieler dann bisher immer festklammern konnten, ja, dass die also Rädchen in dieser Maschine waren, die dann immer gleich lief bei Werder. Die lief aber dieses Mal anders, weil auch andere Mannschaftsteile und auch andere Spieler da teilweise rumliefen und nicht wussten, gehe ich jetzt raus oder soll ich jetzt bleiben? Ne? So, und ich glaube einfach, das hat man dann, deswegen hatten es die jungen Spieler noch schwerer. Ja, auch Schmid zum Beispiel wirkte da echt verloren, verlassen und hilflos. Und ja, was der eigentlich kann, darüber haben wir vorhin gesprochen.
Ja, aber ich glaube, das sind zwei Faktoren, die sich gar nicht gegenseitig ausschließen. Also ich glaube, geht beides Hand in Hand, ne? Weil ich glaube halt eben, dass die Tatsache, dass Schalke sofort nach einer Viertelstunde merkt, Moment mal, hier geht ja vielleicht heute was, ja, das kommt halt eben durch Unkonzentration, da nehme ich auch Maxi gar nicht mit aus. Ich habe von Maxi auch 2, 3 haarsträubende Fehlpässe gesehen, Stockfehler gesehen. Also so dieses Klassische, weißt du, in der Vorwärtsbewegung, dem Mitspieler, der mit nach vorne geht, den Ball in den Rücken spielen und komplett das Momentum des Gegenstoßes zu killen. Ist auch Maxi passiert.
Ja, ja, genau.
Aber
vielleicht auch, weil der Laufweg nicht war wie immer, ne? Weil Maxi nicht wusste, so spiele ich den jetzt wie immer steil oder, ach nee, warte mal, ne? Wir wollen ja erstmal so.
Mhm. Ja. Ja, ich glaube, es war halt ein Zusammenspiel aus allem.
Ja.
Letzten Endes sind es aber eben dann so Sachen wie simple Fehler bei der Ballannahme, also sprich, ne, im Defensivdrittel bei einer einfachen Ballannahme den Ball springen zu lassen und somit quasi die eigene Defensive mit Hose runter irgendwie zu entblößen und Schalke die Chance zu geben, mit einer schnellen Aktion aufs Tor zu laufen. Und wenn das 2, 3 Mal vorkommt, dann sind das Situationen, was weißt du auch, da regt sich jeder Trainer drüber auf und dann werden Spieler halt eben auch abgestraft, wenn sie zum Sicherheitsrisiko für das Ziel werden. Aber ich glaube, da bin ich bei dir. Also ich glaube in der Tat, das ist ein Zusammenspiel aus allen oder aus mehreren Punkten und dazu gehört sicherlich auch, dass Kohfeldt die falsche Marschroute vorgibt.
Mhm.
Und dazu gehört auch, dass eben auch die erfahrenen Spieler, die eigentlich dafür da sind, andere Leute mitzuziehen, eben nicht auf der Höhe waren. Ja, und das wird dann halt eben noch getoppt oder begleitet davon, dass halt eben die jungen Spieler nicht den Sahnetag wie beispielsweise gegen Augsburg erlebt haben.
Richtig.
Aber sie, erstens, und das finde ich halt wichtig, ne? Erstens, sie haben es korrigiert.
Ja.
Zweitens, mit Blick auf das Greuther Fürth-Spiel haben sie auch gefühlt daraus gelernt, was sie in der ersten Halbzeit gegen Schalke falsch gemacht haben, weil sie nämlich gegen Fürth auch dann wirklich konzentriert und aggressiv und offensiv in das Spiel reingegangen sind und gesehen haben, das funktioniert besser. So, ich glaube, das ist halt wichtig.
Genau, also, ne? Und die jungen Spieler eben aus dem Fokus rausgenommen haben,
ja,
ne? Und die mit mehr Erfahrung gebracht haben, die halt auch wirklich dann, was Kohfeldt, glaube ich, wichtig war, gleich in der ersten Halbzeit auf dem Platz zeigen konnten, dass da ein Unterschied ist.
Ja.
Ne? Genau. So, das führt hier, und es war ja, so wie ich das gesehen habe und gelesen habe, Fürth hat ja schon alles gegeben, ne? Also die haben ja schon an ihre Chance geglaubt und die haben sich jetzt da nicht kampflos ergeben. Aber Werder halt wirklich so Pavian-mäßig, ne? Waren dann wirklich die Routiniers da und Möwald in der Mitte und gesagt,
genau,
hier, Alter, hier ist erste Liga. mein Freund.
Genau, richtig. Also ja? Genau, es trifft es perfekt, ja. weil ich hatte nicht das Gefühl, dass Greuther Fürth da irgendwie mit dem Kopf zwischen den Schultern irgendwie ins Stadion schleicht, sondern die sind halt auch rausgegangen. Die ersten 10 Minuten haben die auch körperlich richtig gegengehalten. Aber Werder hat es dementsprechend auch wirklich gut gemacht. Also richtig dominant, sich Chancen rausgearbeitet. Ganz ehrlich, die können sich nicht beschweren, wenn es nach 20 Minuten 3-4-0 steht.
Ja, richtig.
Eine richtig gute Aktion dabei gewesen, richtig zwingende Aktion. Und deswegen, das sollte Werder auch mitnehmen. So.
Ja.
Gerade mit Blick auf Bielefeld. Weil ich glaube in der Tat, und das ist das, was mich an dem Schalke-Spiel auch so geärgert hat, ne, Werder ist mittlerweile, finde ich, in einem Stadium, wo du in der Liga 2 vielleicht 3 Mannschaften hast, gegen die du noch agieren kannst. Finde ich, in dem Stadium, in dem Werder ist. Das ist Schalke in dem momentanen Leistungslevel. Das ist auf jeden Fall Bielefeld für mich und vielleicht noch Mainz.
Ja, ja.
Wo du mit dem Selbstverständnis reingehen kannst, ey, hier müssen wir uns nicht mit Fünferkette am Anfang reinstellen und gucken, was passiert, sondern hier sind wir auf Augenhöhe, wirklich auf Augenhöhe. Hier können wir gucken, dass wir was reißen und mal gucken, was mittlerweile offensiv bei uns geht. Deswegen hat mich die erste Halbzeit gegen Schalke so geärgert und ich hoffe, dass sie das jetzt am Sonntag gegen Bielefeld auch anders machen, nämlich auch so angehen wie gegen Fürth.
Gehe ich absolut von aus. Bevor wir vorblicken, noch mal ganz kurz, Schalke, 1-1 hatte keiner getippt von uns.
Nee.
Obwohl
ich habe 3-2 getippt, du 3-1.
Richtig.
Ja. Ja, ich habe gesagt, dass es ein Herzschlagspiel wird. Ich hätte allerdings gedacht, dass wir irgendwie in Führung gehen und dann, also nee, ich habe das Spiel so nicht erwartet und auch den Ausgang so nicht erwartet. Da lag ich daneben. Also.
Ja, ich bin auch nicht sauer, aber traurig, enttäuscht.
Auch über deinen Tipp.
Auch über meinen eigenen Tipp. Was die Aufstellung anging, lagen wir weitgehend richtig. Ne? Es waren dann, glaube ich, weitgehend die gleiche 11 bis auf.
Ja.
Ein Wechsel gab es. Warte mal ganz kurz. Also, ein Wechsel hatten wir, habe ich jetzt gerade nochmal nachgeguckt, Startelf Schalke zu Hause und das ist auch keine Überraschung, dass Josh wieder von Anfang an.
Das hattest du ja auch gesagt, ne, dass er ihm eine Einsatzgarantie gegeben hat.
Genau. Davy dafür draußen auch nach seiner Verletzung und sonst die gleichen 10. Gut, und das wurde dann eben korrigiert in der Halbzeit.
Ja.
Schalke. Und
hat auch echt was gebracht, ne? Also muss man wirklich sagen. Also es war ja ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Ja, absolut. Wir wollen jetzt nicht nochmal die Clownsmusik machen, aber alleine Ludde links, ja. das ist schon ein Unterschied, ey. Da merkt man schon, dass da, also der wird nochmal ein bisschen Kohle einbringen irgendwann wahrscheinlich.
Ja, Kofeld sagte neulich in einem Statement, ja, einer der besten Linksverteidiger der Liga, ne? Ja, also einer der. Da würde ich dann mitgehen. Aber er spielt in der Tat wirklich seine bislang stärkste Werder-Saison, muss man auch mal echt sagen.
Ja, absolut. Und vielleicht profitiert er auch von der Systemumstellung, ne?
Ja.
Dass er sich so natürlich viel offensiver, viel mehr und viel häufiger zeigen kann.
Ja.
Ja. Ja, okay. Also, wie gesagt, und seit der Schalker Halbzeit ist, glaube ich, klar, jetzt erstmal die nächsten Spiele, Möwald wird gesetzt sein, würde ich mal von ausgehen.
Ich fand ihn auch bärenstark und ich muss auch ganz ehrlich sagen, und das hat es ja auch für Kofeld sehr ungewöhnlich, er wies ja explizit darauf hin mit Blick auf Rashica, er benutze gerne und viel den Konjunktiv, dieses Mal würde er ganz bewusst auf den Konjunktiv verzichten, Rashica wird eine Bombenrückserie spielen.
Ehrlich gesagt, das glaube ich auch.
Also das sieht zumindest derzeit rein von der Art und Weise, wie er sich bewegt, wirklich gut aus. Ihm fehlt noch so ein bisschen die absolute Torgefahr, das Selbstverständnis, aber Bewegung, Dynamik und auch die Panik in den Augen der Abwehrspieler.
Ja, dieser Raketenantrieb, ja. Der kommt so langsam, zündet er wieder.
Ja, hört man auch wieder auf dem Feld, ne? Sie rufen ihn alle nur Rocket, ne?
Ja, echt?
Ja, Rocket, ja. Rocket, Rocket!
Passt auch. Apropos Rufen, da gab es ja noch Mikrofongate in Fürth, habe ich
ja, stimmt.
Habe ich gelesen. Kofeld ein Außenmikrofon, ich sag mal, umgesetzt hat.
Ja, mit einem Wurf.
Ja, weil, weil nicht nur wir die Anweisungen hören konnten, sondern halt natürlich dann auch die Gladbacher Bank.
Ja, die Gladbacher, die Fürther Bank meinst du?
Ja, die Fürther Bank, genau.
Ja. Ja. Hast du seine Begründung gehört, warum er das gemacht hat?
Nee.
Er hat sich in seinem Sichtfeld gestört gefühlt.
In seinem Sichtfeld.
Ja.
Ja. Und weißt du, was geil wäre, wenn da so ein Außenmikrofon wäre und man würde meine Anweisungen von zu Hause hören. Genau. Wie geil wäre das denn, wenn man zu Hause so ein Mikro hätte?
Du, ist vielleicht eine Idee, auf jeden Sitz im Stadion eine kleine Bluetooth-Box zu stellen, auf der jeder Fan von zu Hause aus rumbrüllen kann.
Genau, genau. Und dann immer schön den gegnerischen Torwart ablenken gegen Bielefeld. Ortega, hey du.
In Zeiten von Homeoffice doch eigentlich eine geile Idee, einfach eine 40.000 Mann starke Telefonkonferenz einberufen.
Sehr schön, ich sehe schon, da ist Sky is the limit.
Ja, genau.
Apropos Sky is the limit, den Deadline Day haben wir gar nicht mehr groß erwähnt, müssen wir aber auch nicht, ne?
Ich wollte gerade sagen, ich habe ein wunderschönes Bild vor Augen spontan, dass sich kugelnde Steppengras, das leise Pfeifen durchs Bild rollt.
Richtig, richtig. Entweder Steppengras oder es war Sammy Khedira auf dem Weg nach Berlin.
Ja.
Das kann auch sein. Aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, waren mir sogar die meisten Namen gar nicht bekannt, die da als spektakuläre Deadline-Day-Transfers. Ich sag mal, bei Sky, die gelben Krawatten haben sich nicht gelohnt. Dieses Mal.
Ja, aber ich muss sagen, also dafür, dass Schalke gefühlt vor 6 Monaten noch davon sprach, mal gucken, ob wir dieses Jahr überhaupt überleben, haben die aber auch jetzt ganz schön auf die Kacke gehauen im Winter, ne?
Die haben jetzt noch Mustafi,
Huntelaar.
Ne? Ja.
Ja gut, aber Kabak, die Kohle sehen sie ja auch erst im Sommer, ne?
Ja. Ja gut, aber die haben ihn abgegeben, ne?
Ja.
Erstmal zur Leihe und dafür Mustafi geholt. Glaube ich sogar ein guter Deal für die. Ne? Kabak bestimmt mal irgendwann, wird bestimmt mal ein guter Verteidiger, aber ich finde, man hatte jetzt nicht den Eindruck, dass er jetzt alles gibt für Königsblau, sagen wir mal so. Und Mustafi ist halt einer, der, ja, gut, du weißt, was du kriegst, ne? Und mehr kriegst du auch nicht.
Ja.
Aber der hat gerade jetzt auch, der war, glaube ich, jetzt vereinslos oder bei Arsenal ausgemustert, ne?
Ja, genau.
Also der will auch was zeigen, so, der passt mit der Mentalität dahin. Das ist schon, ne? Und ich glaube, dann auch wieder mit Kolasinac zusammen, haben die ja auch schon da gespielt. Also ich glaube, für Schalke ist das eine schlaue Verpflichtung gewesen.
Ja, sehe ich auch so. Also, mal abgesehen davon, ich bin wahrscheinlich auch einfach nur ein bisschen neidisch, dass Baumann sich so zurücklehnend mit Nagelfeile in seinem Sessel sich anguckt, was am Deadline Day so passiert, während er sagt, wisst ihr doch, ich mache hier gar nichts.
So viel auch zum Thema kleines Eichhörnchen und die einstweilige Verfügung. Ich habe keinen Kontakt mit dem kleinen Däumling und auch nicht mit dem schönen Bruno. Ist glaubhaft, weil dafür hat er auch keine Kohle.
Hat er nicht,
kann er nicht. Das mit den Bibern weiß ich nicht genau, da gucke ich mir das Streifenhörnchen nochmal genauer an. Aber mein Lieber, Sonntag gegen Bielefeld.
Ja.
Rate die Aufstellung.
Da wird sich nicht viel tun, oder?
Nee, Möwald, Raschica, Sargent gehe ich mal stark von aus und auch Schmid und Maxi sind sicher.
Mö auch, ne?
Ja, Mö auf jeden Fall.
Ja.
Im Mittelfeld, ja, eventuell vielleicht noch Leo. Was ist mit Grosso eigentlich?
Ich glaube, der wird jetzt langsam wieder herangeführt, haha. Zitat Ende. Okay. Da muss man aufpassen, dass er da nicht irgendwann altersbedingt hinten runterfällt. Aber was ich gehört hatte, würde mich in der Tat freuen, kommt für mich gefühlt jetzt doch schon sehr früh. Eventuell sei Füllkrug wieder ein Thema für einen Kader.
Okay.
Sagten sie gestern. Ich glaube, Bielefeld, da wird er kein Risiko eingehen und da irgendwelche dummen Sachen machen. Aber schön zu wissen, dass es eben dann doch nicht das prognostizierte Ende Februar wird, sondern vielleicht sogar schon einen Ticken früher. Wäre ja ganz cool, wenn er zumindest wieder im Kader wäre.
Obwohl so ein Sonntagabendspiel auswärts in Bielefeld, ey, das ist, da würde man ihn echt verheizen, glaube ich.
Ja, genau, das meine ich, ne, dass sie da nichts Dummes machen werden, deswegen.
Und wenn aber, ich mir auch die großen Verteidiger, ne, die haben ja so große Abwehrspieler, etwas schwerfällig, Bielefeld. Da sehe ich schon Josh und Milot und Schmid dahinter.
Ja.
Schon sehr, sehr geeignet.
Ja, also was ich halt meinte, ne, es gibt nicht mehr viele Mannschaften, wo Werder mit dem Selbstverständnis ins Spiel gehen kann und sollte. Hier wollen wir relativ früh mal klar machen, wie die Kräfteverhältnisse momentan sind. Und darf man ja jetzt auch nicht sagen, ey, sie haben ja wirklich jetzt nochmal eine ganz große Chance mit 3 Punkten einen richtig großen Schritt in Sachen Klassenerhalt zu machen, ne?
Ja, und selbst der eine Punkt jetzt gegen Schalke hat uns ja auch nochmal weiter nach
Platz
oben gespült.
Genau,
ne?
Einen Platz nach oben gebracht, genau.
So, wir sind jetzt Elfter, 22 Punkte, ja, sehe ich gerade.
5 Punkte auf den 16., glaube ich, ne? Und schon wie viel auf den 17.? 11 oder so?
Ich gucke nur nach oben, muss ich sagen.
Es
sind 10 Punkte
auf Dortmund. Warte, soll ich nochmal? Nee, keine Champions League Melodie.
Karma is a bitch, cool, ja.
Genau.
Nee, aber auf Dortmund sind es 10 Punkte.
Ja, Dortmund ist doch auch 9., oder?
Touché, mein Freund, touché. Nee, aber du hast recht, ne? Bielefeld ist jetzt abgerutscht auf den Relegationsplatz. Mhm. Wir haben 5 Punkte. Wenn wir da gewinnen, dann glaube ich wirklich, haben wir dieses Jahr mit dem Abstieg nichts mehr zu tun.
Ja. Ja, es wäre wirklich wichtig.
Gehe ich dann wirklich von aus. Und vor uns in der Tabelle, ne, wenn man jetzt mal ein bisschen euphorisch denken will, okay, es sind auch ein paar Punkte Abstand, aber stehen Stuttgart, Freiburg, Union.
Ja.
Das sind jetzt auch keine Teams, die da jetzt, wo, ich sag mal, der natürliche Lebensraum, der einstellige, ja, Tabellenplatz ist.
Du meinst, auf Dauer wird für die Luft da oben ein bisschen dünn.
Könnte ich mir vorstellen, wer weiß, ne? Union, ja, drücke ich ja die Daumen, aber Freiburg, Stuttgart, das kann es doch durchaus sein, dass denen noch die Luft ausgeht, ne?
Ja, aber das verbiete ich mir. Das habe ich in den letzten, so denke ich seit 10 Jahren. Ich bin damit irgendwie immer auf die Schnauze gefallen.
Okay, denken wir klein. Bielefeld, Aufstellung, ja gut, ich denke Ludde links, wenn der wieder fit. Ja, Ludde wird spielen.
Ja, und Toprak glaube ich auch.
Toprak auch. Agu, vielleicht, meinte ich ja letztes Mal schon, vielleicht mal als Alternative zu Theo auf der rechten Seite, kann er ja auch spielen. Er spielt ja eh meistens mit beiden Füßen oder mit dem Knie, wenn er vorne ist.
Also, vollkommen das, egal. Ja, genau.
Sollte das auch kein Problem sein. Nee, Theo fand ich ein bisschen, ja, also immer noch grundsolide, aber ich finde, man merkt manchmal, dass er ein bisschen müde ist. So, ja. Vielleicht wäre das mal nicht schlecht. Josh hat die Pause auch gut getan.
Ja. Ihn einfach mal ein Spiel rauszunehmen, ne? Ja.
Warum nicht, ne? Oder ihn mal zu bringen oder ich weiß auch nicht, wie lange Ludde durchhält.
Macht er aber, glaube ich, nicht.
Nee, meinst
du? Ich glaube, er hält ihn für so wichtig und auch immer irgendwie Vize-Captain und
ja, und ist ja auch mit der Kopfballstärke und so,
ja,
weiter, ne?
Genau.
Ja, dann sehe ich keine großen
Veränderungen, ne? Ja, sehe ich auch so.
Zumindest zur zweiten Halbzeit, ja. Schalke.
Und ja, was glaubst du, wie Bielefeld kommt?
Ich weiß nicht, ob die so kommen. Also ich glaube nicht, dass Kohfeldt da nochmal sowas passiert wie gegen Schalke. Ja. Also dass wir uns zu weit zurückziehen. Auf der anderen Seite, Bielefeld spielt, also wenn wir Winning Ugly spielen, dann spielen die Winning Vogelscheuche.
Ja.
Also selbst zu Hause, ja, geht das ja immer auf 0-0 und lange Bälle auf Klos.
Ja.
Ne, und der dann irgendwie versucht mit dem Kopf zu verlängern und dann kommt irgendein schneller. Die haben einen sehr starken Japaner da auf der rechten, Doan oder so.
Ja.
Guter, schneller Spieler. Ich glaube.
Und den vielleicht fußballerisch talentiertesten Torwart der Liga.
Ja. Das kann sein, da kann er fußballerisch talentiert ein paar Mal hinter sich greifen.
Ja.
Am Sonntag hoffentlich. Aber ich
guck glaube, mal, wie er das macht, toll.
Ich glaube, wenn wir selbst auf Dominanz setzen, auf mehr Dominanz, was wir uns erlauben können, wie du richtig sagst, ne? Wenn nicht gegen Bielefeld, gegen wen dann? Kommt das zwar Bielefeld entgegen, aber deren Spiel, die Bälle hinten raus und dann über Klos und so weiter, ich glaube, dass man die super kontrollieren kann, wenn man verhindern kann, dass Klos diese Kopfballduelle gewinnt.
Ja. Ne? Und Toprak in guter Form ist da auf jeden Fall ein gutes Stück, was man dagegen setzen kann.
Auch Veljkovic ist genau der richtige Typ, um am Mann zu kleben bis zur Mittellinie und den zumindest nicht frei köpfen zu lassen.
Ja.
So, und ich glaube, das ist schon, das Standards sind die gut, aber wir ja auch plötzlich.
Ja.
Ne? Wir sind ja auch bärenstark, was die Standards angeht.
Ja, und das liegt nicht zuletzt an Ludde, ne?
Ja. Stimmt.
Ja.
Und vor allem aber auch nach einem deutlich besseren Defensivverhalten.
Ja.
Also ich gehe davon aus, dass wir das Spiel gewinnen und auch nicht knapp. Also ich.
Dann hau mal deinen Tipp raus.
3-0.
Boah. Ja, ist gut. Ich sag 3-1, aber bin da in der Einschätzung bei dir. Also ich glaube auch, dass sie mittlerweile so gefestigt sind und so sehr an sich glauben, dass sie das Spiel auch genauso angehen werden, weil sie jetzt auch genau den Vergleich gehabt haben. Wenn du gegen Schalke nur ein bisschen nachlässt, dann läuft es nicht. Dann bessern sie in der Halbzeit nach, nehmen sich vor, wirklich drauf zu gehen und es läuft wunderbar und sie drehen das Ding um ein Haar noch. Und dann nehmen sie genau diese Erkenntnis mit ins Greuther Fürth-Spiel, dominieren das Spiel dort eben mit genau dieser Griffigkeit und Bissigkeit. Also wenn sie es jetzt nicht gelernt haben und das entsprechend mit ins Bielefeld-Spiel nehmen und es da auch versuchen genauso umzusetzen, dann weiß ich auch nicht.
Folge 33 heißt stabil.
Stabil.
Bei 3-0 oder 3-1 heißt Folge 34 auch stabil. Oder stabiler.
Stabiler.
Stabilo.
Ja, stabil. Wie gesagt, das ist hiermit beschlossen, wenn sie es denn wirklich gewinnen sollten.
So machen wir es. Nimm das Eichhörnchen.
Ja, meine Freunde, das war Folge 33. Thomas, super, dass das wieder geklappt hat zeitlich. Vielen lieben Dank. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Lang ist es nicht mehr bis Sonntag an 18 Uhr. Wir sind die Letzten an diesem Spieltag. Das soll aber nicht bedeuten, dass wir daraus nicht noch in irgendeiner Form gewinnbringend etwas ziehen können. Thomas, ich wünsche dir einen schönen Abend, einen schönen Resttag, euch allen auch. Und wir hören uns nach dem Bielefeld-Spiel wieder. Alles Gute, ihr Lieben. Bis dann.
So sei es. Gute Woche, gutes Spiel.